Aber unser Glaube soll ja überwundener Zweifel sein. Und nicht immer mit der Unsicherheit leben, vielleicht stimmt's doch nicht. Als bei der Pfingstpredigt der Petrus hintrat fürs Volk Israel, hat er gesagt, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss. Wir sollen Gewissheit des Heils haben. Wenn wir Mut zum Glauben haben, sollen ein ganz großes Zutrauen. Unser Gott lebt, sein Wort ist verlässlich. Er sucht auch mich. Wir werden ja von allen Seiten immer wieder angefragt. Merkwürdigerweise wird von dem großen Gottesleugner Nietzsche, dem Philosophen Friedrich Nietzsche, immer wieder in der Christenheit das Wort nachgeplappert, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Der Nietzsche war so gescheit, dass ich gar nicht annehmen kann, dass diese Frage echt war. Der hat sich auch so in der Bibel ausgekannt. Dass der wahre Glaube nicht abgelesen wird am grinsenden Gesicht. Der Nietzsche hat doch gewusst, dass in der Bibel steht, der Hiob saß auf seinem Aschenhaufen, seine Söhne waren gestorben, sein ganzes Eigentum war verloren, er war krank, durch und durch. Da hat er nicht mehr gegrinst. Aber als seine Frau sagte, schwör doch Gott ab, es lohnt sich doch nicht. Da hat er gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da hat er sicher dabei nicht gelächelt, aber gewusst, mein Erlöser lebt und er lässt mich nicht. Es hat nichts mit erlöst Aussehen zu tun. Als der Herr Jesus am Kreuz hing, in letzter abgrundtiefer Schwachheit, am Kreuz stirbt man ja nach unsäglichen Qualen, meist an einem schmerzhaften Kreislaufzusammenbruch. Wenn sich das ganze Gedärm, das ganze Blut bloß nach unten zieht, da sagt Jesus das Psalmwort, in deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Wissen Sie, wie das Psalmwort weitergeht? Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Der hat auch gewusst, dass sein Erlöser lebt. Er mit dem Haupt voll Blut und Wunden, der nicht erlöst aussah. Also es gibt dumme Anfragen. Und wir lassen uns oft rausbringen durch solche Anfragen. Etwa um die Jahrhundertwende gab es die große Freidenkerbewegung, die hat so getan, als ob alles in der Bibel verlogen sei. Reines Märchen. Töricht, so etwas zu behaupten. Ich habe eine Schwester, die hat zuerst Theologie studiert und hat all die Fragen der Theologieprofessoren, ob das Wort stimmt, ob man das ernst nehmen kann, zur Kenntnis genommen und dann hat sie Geschichte studiert. Sie wollte Lehrerin werden, Religion und Geschichte und dann hat sie gelacht und hat gesagt, wenn wir ins Seminar bei unseren Historikern kommen, dann sagen die, das bestverlässliche Buch im ganzen Altertum ist die Bibel. Besser als der Cäsar und Cicero und Herodot. Besser überliefert. Es gibt dumme Anfragen. Es ist ja dann passiert, dass der Sohn eines solchen Freidenkers aus Berlin, der erzogen war im Unglauben seines Vaters, dass die Bibel alles verlogen ist, dann bei dieser Abteilung, neulich kam es im Fernsehen, bayerische Fliegerabteilung, die in Palästina Dienst tat, versetzt wurde nach Palästina. Feldflugplatz Akko. Und da hat er seinem Vater nach Berlin eine Postkarte geschickt, eine Ansichtspostkarte von Jerusalem. Und da ist der Vater mit der Ansichtspostkarte an seinen Stammtisch in Berlin gegangen und hat gesagt, Stellt euch vor, Jerusalem, das gibt's wirklich. Alles gibt dumme Einwände, das manche Leute meinen, es ist alles verlogen. Aber in unserer Bibel, die bloß das Wichtigste berichtet, wird erzählt, dass einer von den Freunden Jesu, der Thomas, gesagt hat, ich glaub's nicht. Ich kann es nicht für wahr halten, dass der Jesus auferstanden ist. Ist technisch unmöglich. Bevor ich ihn nicht betasten kann und meine Hände in seine Nägel mal legen, der ist doch am Kreuz gehängt, der ist doch da gestorben. Bevor ich meine Hand in seine Seitenwunde lege, als der Kriegsknecht ihm in die Seite gebohrt hat und als deutlich wurde, als Blut und Wasser herauskam, das ist Blut, ist schon zersetzt. Liebe Leute, ist doch biologisch unmöglich, dass der nochmal lebt. Der Körper war doch schon in Verwesung übergegangen. Da ist Jesus extra für diesen Thomas erschienen, hat ihm eine ganz große Ehre gegeben. Und hat nicht gesagt, Thomas, was bist du für ein ungläubiger Mensch? Sondern komm her, leg deinen Finger in meine Wundmale und deine Hand in meine Seite. Und da heißt, da hat der Thomas gerufen, mein Herr, mein Gott, jetzt sehe ich's, betaste ich's, du lebst wirklich. Wir dürfen Fragen stellen. Man darf zweifeln. Es kommt oft der Zweifel, ob Gott wirklich lebt, ob er mein Gebet hört, ob Bibel stimmt, ob der Jesus auferstanden ist. Das Christentum ist 2000 Jahre lang so mit Fragen beschossen worden, wie wohl keine große geistige Bewegung. Es hält noch manches aus. Wir sind fragwürdig. Wert des Fragens. Schlimm ist Gleichgültigkeit. Fragen ist gut. Aber lassen Sie uns ein wenig dem nachgehen, was denn berechtigte Fragen sind, die einen normal denkenden Mitteleuropäer umtreiben. Zuerst die Thomas-Frage, ob denn der Christus, von dem die Christen ihren Namen haben, zu dem sie im Gebet rufen, wirklich lebt, ob der heute da ist, ob der mich hört. Ob das nicht bloß die Jünger damals erfunden haben, dass er wieder auferstanden ist. Ob die nicht gemeint haben, die Idee Jesu lebt weiter, das, was er uns gesagt hat, sein großer Impuls lebt weiter. Und das haben sie eben so formuliert, dass er nicht mehr im Grab ist. Wenn wir den Johannes oder den Petrus oder den Philippus da haben könnten, die würden bloß lächeln und sagen, du, in uns war auch nicht mehr so viel Hoffnung, dass die Sache Jesu weitergeht. Unser Herr Jesus hat am Kreuz noch zu Gott gebetet, in deine Hände befehle ich meinen Geist, geholfen hat's nichts. Aus war's. Wir haben unsere Türen und Fenster verrammelt, weil wir gedacht haben, jetzt kommen wir dran. Und als dann die Frauen kamen, lesen Sie mal in Lukas 24 den Bericht. Als die Frauen kamen, die Maria von Magdala und die Hanna und die Maria des Jakob Mutter und sagten, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Da ist es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz und sie glaubten nicht. Typische Frauengeschwätz, die denken immer gleich an Gespenster, was die alles sehen. Überhebliche Männer meinen, nicht? Die Frauen haben gewusst, was los ist. Die Bibel hat eine ganz große Ehrfurcht vor den Frauen. Wir Männer sind vernagelt und verbohrt. Und als Jesus dann auch seinen Jüngern erschienen ist, er trat mitten unter sie und sprach, Friede sei mit euch. Da heißt, sie erschraken und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Das schien ihnen glaubwürdiger zu sein, ein Gespenst, als der wirkliche Jesus. Und Jesus sagt, seht meine Hände und Füße, ich bin selber, fasst mich an. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Als sie aber immer noch nicht glaubten, sprach er, habt ihr nicht etwas zu essen? Und dann gibt's merkwürdigste Vespern. Und sie brachten ihm gebratenen Fisch und Honigseim. Da merkt ihr, wie die durcheinander waren. Also entweder Gselsbrot oder Hering, gell, also aber. Und er aß es. In großer Barmherzigkeit. Sodass die Jünger nachher sagen konnten, wir haben es betastet, wir haben es gesehen. Er lebt. Der Jesus, den man anrufen kann. Er ist da. Aber es gibt auch dann noch den Zweifel. Ist das Ganze nicht erfunden von den Jüngern und von Jesus? Ist das nicht einfach ein Märchenbuch, das geschrieben ist, dass man einfach, hat sich einer hingesetzt und hat eine schöne Geschichte geschrieben? Helden sagen. Wenn Sie nach England gehen, ins Britische Museum, dann sehen Sie dort unter den alten Bibelhandschriften auch dieses kleine Pergamentstreifelchen, das die Wissenschaftler P52 nennen, Pergament 52, etwa aus der Zeit 100 nach Christus, also 50, 60 Jahre nach der Auferstehung Jesu, nach der Himmelfahrt. Da ist der genau gleiche Text auf dem Kleinen zu lesen. Auf der einen Seite die Frage des Pilatus, was ist Wahrheit? Und auf der anderen Seite sehen Sie einen Teil des Auferstehungsberichtes. Merken Sie bis in Wortlaut hinein, auf dem kleinen Stückchen, da sind die Evangelien fest gewesen, ums Jahrhundert. Ja, aber was war zwischendrin? Zwischen 50 und 100 kann man viel erfinden. Lassen Sie mich mal Sie mitnehmen zu einem Gedanken. 50 Jahre lang sind in der Menschheitsgeschichte nicht so, dass man was erfinden kann. Vor 3 Tagen ruft mir mein ältester Sohn an und sagt, im Staatsanzeiger steht drin, der verstorbene Minister Seyfried war Offizier bei der indischen Legion, die der Hitler aufgestellt hat. Das hat es doch gar nicht gegeben. Der Hitler hat doch keine indische Soldaten gehabt. Nicht? Woher hat die ja gehabt? Nicht? Ich sage, ja, natürlich hat es das gegeben. Ich bin immer wieder in Tübingen im Zug mit Soldaten der indischen Legion gesessen. Der Hitler hat nach dem Frankreich-Feldzug, als er unter den englischen Gefangenen von Dünkirchen Inder gehabt hat, sofort die in seinen Dienst genommen, indische Ärzte, die hier in Deutschland gelebt haben, und hat eine indische Legion aufgestellt. Also mein Sohn hat gemeint, das sei reingesponnen, gell? Indische Legion vom Hitler. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt. Und das war 1941. Können Sie nachrechnen, das ist bei Ihnen auch 50 Jahre. Ein Zeitraum von 50 Jahren, da können Sie nichts erfinden. Da, wenn einer sagt, Herr Ulm war im Krieg nicht zerstört, da stehen 200 auf und sagen, ich war dabei, ich habe es erlebt. So leicht kann man nichts erfinden und sagen, der Jesus ist auferstanden. Da hat es Leute gegeben in Jerusalem, die gesagt haben, wir sind noch 30 Jahre später an dem Gräble vorbei, das war zu, und das, da ist keiner rausgekommen. Das kann gar nicht erfunden sein. Weil einfach schon so früh danach die Handschriften da sind, die es bezeugen als Tatsachenbericht. Aber vielleicht ist im Laufe der Jahrtausende falsch abgeschrieben, gefälscht worden. Johann Albrecht Bengel, ich durfte ja in diesem Raum einmal über unseren großen schwäbischen Gelehrten Johann Albrecht Bengel erzählen. Der ist den verschiedenen Handschriften nachgegangen als großer Gelehrter. Und hat gesagt, das ist wie wenn man über Feld geht bei Schnee. Und man sieht, da sind einige Spuren dahin gegangen, aber sie sind wieder zurückgekommen, weil der Hauptweg da geht. So ist bei den Handschriften auch, da hat vielleicht mal einer falsch abgeschrieben, aber schon der nächste Abschreiber hat gemerkt, nein, so geht's nicht, das stimmt nicht. Und hat wieder zurückgefunden auf den richtigen Wortlaut. Bengel hat gesagt, ihr könnt jedes Sätzlein, jedes Biegelein, schwäbisch gesagt, jede kleine Ecke in der Bühne, nicht ernst nehmen in der Bibel. Ganz verlässlich. Aber wenn gesagt wird, ja, aber die Christen sind unglaubwürdig. Vielleicht stimmt die Bibel, vielleicht lebt Jesus, aber Das Bodenpersonal, das ich erlebe, das ist arg unglaubwürdig. Die Christen. Liebe Freunde, dann stimmt das. Wir sind schlechte Aushängeschilder des Herrn Jesus. Bedauerlicherweise. Ich forsche viel in den Lebensläufen von Christenfrauen und Christenmännern vergangener Zeiten und staune darüber, was Gott durch Menschen getan hat. Große Indienmissionar William Carey, in einer Zeit, als die Christenheit vergessen hat, dass sie Mission treiben soll, dass der Herr Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt, macht dort Jünger. Da war es ein kleiner Dorfschuster. Erstaunlich, durch Schumacher und Bäcker hat Gott sehr viel Segen gewirkt. Es gibt Berufe, die Gott besonders gesegnet hat. Dieser Schumachermeister, William Carey, hat eine Schrift geschrieben von der Pflicht der Christenheit, hinauszugehen zu den Heidenvölkern. Und das gelehrte England hat darüber gelacht, will uns ein Dorfschuhmachermeister sagen, was wir zu tun haben. Und da hat er selbst seine Möbel verkauft, sein Haus, und ist mit seiner Frau hinausgezogen nach Serampore, da bei Kalkutta. Und hat 7 Jahre versucht, die Sprache der Eingeborenen zu lernen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Frau ist drüber verrückt geworden, Kinder sind gestorben, Gefährten sind weggelaufen. Und da hat er die berühmte Predigt, das war mehr eine Andacht für die letzten übrig gebliebenen, die um ihn waren, die berühmte Predigt von Serampore gehalten. Erwarten wir doch von Jesus Großes und wagen wir für Jesus Großes. Und als er nach wenigen Jahren dann gestorben ist, da hat er 27 blühende Kirchengemeinden im Gebiet von Kalkutta hinterlassen, eine Universität, über 20 Schulen. Wir sind schwache Leute, aber erwarten wir doch von Christus Großes. Der kann Großes tun. Als er im Sterben lag, kam der englische Stabsarzt, Indien war ja englische Kolonie, und hat gesagt, Herr Dr. Carey, er hat inzwischen von England einen Ehrendoktor bekommen gehabt, Sie können getrost sterben, was Sie geleistet haben, was Sie für Indien, für die Christenheit aufgebaut haben, Herr Dr. Carey. Da hat Carey bloß geknurrt. Sprechen Sie doch nicht immer von Dr. Carey, Dr. Carey. Sprechen Sie von Careys Heiland. Und auf dem Grabstein steht noch bis heute, William Carey, ein elender Wurm, ich falle in deine mächtigen Arme. Das ist's. Wir sind schwache Leute. Aber Gott kann Großes tun. Ich war 14 Jahre jetzt im Remstal. Das war eine der bitterärmsten Gegenden von Württemberg. Überall, wo Wein gebaut wird, war meist große Armut. Weil wenn es eine Missernte war, dann hatten die ja kein Getreide mehr zu essen. Die sind in die Wälder, in Schurwald hinauf und haben Rinde von den Bäumen geschält. Und das geschrotet noch und das wenige Mehl gemischt. Trunkenheit war, Diebstahl. Die Kirchen waren leer. Und dann heißt es bei allen Geschichtsschreibern, und dann hat plötzlich Neues begonnen. Da sind ein paar Leute, die bauen Suppenküchen auf, die sorgen für die anderen. Es ist ein Vorbild, auch in der bürgerlichen Gesellschaft zu übernehmen, Verantwortung, würden heute sagen, in Stadträten. Die haben im Remstal fast an jedem Ort, ohne Hilfe des Staates, ohne Steuergelder, Anstalten der Inneren Mission aufgebaut, der Diakonie, Pflegeheime, Behindertenheime, Städten, Paulinenpflege für Taubstumme in Winnenden. Und wenn man fragt, meine Vorgänger, die da die Berichte geschrieben haben, woher kommt's? Da sind überall kleine Gruppen, 10, 14 Leute, die kommen zusammen zum Bibellesen und zum Beten. Und von denen geht das aus. Ein neuer Geist in unserem Remstal. Erwarten wir doch von Christus Großes. Wir sind arme, elende Würmer. Wo die anderen sagen, was ist der schon besonders? Bei einer der großen Weltkirchenkonferenzen hat mich's gepackt, wie der zeilonesische Evangelist Daniel Tambaraya Niles gesagt hat. Es muss unser Hauptanliegen sein, wenn sie uns Christen kritisieren, dass wir auch nichts Besonderes sind, dass wir sagen, don't look on us, look on him. Schau doch nicht auf uns, schaut auf ihn, was der tun kann, auch bei uns. Kurt Heimbucher, der verstorbene Präses des Gnadauer Verbands, hat einmal auf seine mächtige Brust geklopft und hat gesagt, wenn der Herr Jesus mich nicht bewahrt hätte, ich wäre im Zuchthaus gelandet. Was ist denn schon an bewahrender Gnade Gottes in unserem Leben drin, was Christus gewirkt hat? Aber wir müssen sehen, dass die Christen oft für andere Menschen ein Anlass sind, dass sie fragen, stimmt denn das mit dem Christentum, mit der Macht Jesu? Wo sehen wir denn etwas? Aber die entscheidende Frage ist, ob denn nicht unser ganzer Christenglaube für viele anstößig ist. Ursprünglich so wollte ich heute Abend sprechen, was ist fragwürdig am Christentum. Irgendwo ist auf der Reise zwischen Ulm und Wein draus geworden, was fragwürdig am Glauben. Toll. Bin nochmal neu dahinter gesessen. Die entscheidenden Dinge, die für Menschen fragwürdig, anstößig, ärgerlich sind, sind bei unserem Glauben. Mehr noch als unsere ganze christliche Halblebigkeit. Ich will es deutlich machen. Ich komme zu einem Konfirmandenelternbesuch in Ulm. Und da sagt deine Mutter, warum lassen Sie auch die Konfirmanden so einen Quatsch lernen? So ein, sie hat es noch drastischer gesagt, nicht. Das, mit dem kann doch heute nichts anfangen. Da muss der Uwe lernen, dass wir Sünder sind und nichts können. Das regt viele Menschen auf, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Muss denn der Mensch schlecht gemacht werden? Kurz vor Weihnachten hatte ich einen Rundgespräch. Da war die Frau Hildegunde Schöller und so ein paar feministische Damen. Gott sei Dank saß noch neben mir der Herr Präses, Landessouveränt Akko Habeck. Aber eine dieser Damen, eine grundgelehrte Lektorin, hat gesagt, Herr Schiffbuch, mich ärgert das. Wenn Jesus für Sünder da sein soll, da wird der Mensch doch schlecht gemacht. Das ist ein veraltetes Weltbild. Jesus hat den Menschen Mut gemacht, seine eigenen Kräfte zu entdecken. Das müssen wir heute in den Vordergrund stellen. Und da habe ich an den Uwe gedacht, nachdem seine Mutter gesagt hat, ist doch alles Quatsch da mit Sünde. Hat er sein Konfirmandenbüchlein gebracht und hat gesagt, Mutter, hör doch. Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Da habe ich gemerkt, der 14-jährige Uwe hat es begriffen. Da ist Wahrheit. Wir Älteren sind oft abgestumpft und sagen, wir sind keine Engel. Nicht? Ein 14-Jähriger kann auch darunter leiden, unter seiner Unwahrhaftigkeit, unter seiner Unehrlichkeit, dass er das, was er eigentlich möchte, gar nicht hinkriegt. Mutter, hör doch. Der mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst hat. Viele Menschen regen sich auf an unserem Glauben, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Aber die Frage, die mit ihnen geht, bis ihr Bewusstsein hinüberdämmert im Tod, ob das nicht die Wahrheit ist, die sie brauchen. Nicht, dass sie schlecht gemacht werden. Ludwig Hofacker, der große Erweckungsprediger unseres Landes, lag im Sterben als junger Mann mit 31 Jahren. Und da hat ihm sein Freund Albert Knapp gesagt, bald darfst du in der großen Herrlichkeit sein, wo die Engel Gottes das große Lob anstimmen. Und da hat Hofacker gesagt, das ist mir zu flott, da gehöre ich nicht hin. Ich habe 1000-mal mehr die Hölle verdient als den Himmel. Der Herr Pfarrer Hofacker, der große Erweckungsprediger, der Evangelist,
Er hat gemerkt, das ist Wahrheit, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat.
Aber viele Menschen regen sich auf und wir müssen das akzeptieren. Und wir können, wenn sie uns das sagen, bloß sagen, ich brauch's. Ich werde mal nicht gerettet als frommer Mensch und der so viel Gutes tun will und die Welt verändern will. Sondern ich bin froh, dass der Herr Jesus sich um Sünder kümmert. Argumentieren Sie nicht so viel, streiten Sie nicht herum, sondern sagen, ich brauch's. Und soll dann auch stimmen.
Ein zweites, was Menschen aufregt. Der Kernsatz aus dem Neuen Testament, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sagen Sie, ihr Christen sprecht immer von der Verlorenheit, ihr macht die Welt schlecht und madig und düster. Nein, ich denke immer dran. Es gibt doch die schöne Geschichte vom letzten sächsischen König. Als da am 9. November 2018 die Revolution war und die Sachsen ihrem König in Dresden sagten, dass sie ihn nicht mehr brauchen als König, da hat er den denkwürdigen Satz gesagt, macht euren Dreck alleine. Gott muss nicht mit Eisenbahnschienen hineinschlagen in unsere Welt und uns strafen, aber Gott hätte doch gesagt, dann macht's doch. Macht doch eure Welt, wenn ihr meint, ihr könnt für Gerechtigkeit, Frieden und alles sorgen, ihr habt immer wieder neu die Hoffnung und eigentlich wird's immer schlimmer. Probiert's doch. Wie ihr mit allen Krankheiten fertig werdet, ihr habt wunderbar Tuberkulose besiegt. Jetzt hängt er am Krebs rum. Merkt ihr denn nicht, dass unsere ganze Welt wie unter einer dicken Decke des Fluchs liegt, die uns den Atem nimmt? Wichtig ist, dass ihr herauskommt, dass ihr heimkommt zu mir. Gott hätte weggehen können und jetzt legt er alles drauf an, in großer Liebe. Jetzt möchte ich am liebsten mit jedem von Ihnen sprechen, dass er sie rettet. Heimholt zu sich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er nicht sie dem Verderben überlassen will, sondern retten. Gott will nicht verdammen, sondern aus der Verdammnis retten. Man kann ja verzweifeln unserer Welt. Jetzt haben wir es fertiggebracht, dass es eine Generation mehr gibt. Im Mittelalter war das Durchschnittsalter des deutschen Mannes 32. Die Frauen waren immer ein bisschen besser, sind 40 geworden, weil sie mehr geschafft haben. Das macht immer munter, nicht? Na, vor einiger Zeit war das Durchschnittsalter 60. Und heute ist, wenn einer 80. Geburtstag hat, sagen, was, 80? Du siehst aus wie 65, gell? Manchmal. Wir haben eine ganz neue Generation dazu gewonnen. Und eine Fülle von Fragen, was machen wir mit den alten Menschen? Und die alten Menschen sagen uns, zu was sind wir denn noch da? Man braucht uns zu nichts mehr. Überall, wo wir meinen, wir hätten Fortschritte, ist zugleich die Not da. Wozu denn? Was bringt's? Dem DDR, jetzt sind die Mauern gefallen, was wir nicht mehr für möglich gehalten hätten. Und jetzt sagt der Motorhof und der Kohle, wir sagen, oh, hoffentlich wird's Geld nicht weniger und hoffentlich in unsere Fabrikergeschäft. Jeder sieht mehr Probleme und die in der DDR sagen, die wollen uns aufkaufen und wollen uns überrennen. Und wir sagen, oh, die sollen lieber bleiben, wo sie sind, wir sind für uns gut. Nicht? Eine Riesennot, wo Gott uns eine Hilfe schaffen wollte. Wir werden mit den Problemen nicht fertig in einer Welt, die verloren ist, die immer gleich das Negative sehen muss, möchte Gott retten. Aber Menschen fragen schon, geht es den Christen immer bloß um die Verlorenheit? Wollen sie alles madig machen? Nein! Wenn sie so gefragt werden, sagen sie, oh, Gott hat euch unheimlich lieb. Einer meiner Vorfahren war eingeladen zu einer Taufe vor langer Zeit. Und da war in der Taufgesellschaft auch ein paar Leute, die höchstens noch am Heiligen Abend, damals ging man am Karfreitag, in die Kirche gingen. Und die haben gesagt, oh, da kommt so ein Superfrommer von der Schwäbischen Alb. Das wird sicher kein schönes Tauffest, da kann man keinen Witz machen und kann nicht genug trinken und so. Und als das mein Großonkel gemerkt hat, hat er gesagt, oh, ihr Leute, mein Herz ist wie ein Scheuretor. Ich möchte euch doch am liebsten alle in den Himmel mitnehmen. Wenn sie kritisch gefragt werden, ihr seid doch so Miesmacher, ihr Christen, bezeugen sie diese Liebe Gottes, die auch ihnen gilt. Ich möchte auch andere mitnehmen. Fragwürdig am christlichen Glauben, dass Jesus ankoppelt, nicht bei unseren guten Werken, nicht bei unserem Bemühen. Das liegt uns doch so nahe, dass wenn man sagt, ha, ich kann doch mal vor Gott hintreten, wenn es das überhaupt gibt. Ihr meine Sachschaft, ihr meine Junge was lernen lassen, ich kann auch was hinterlassen. Das ist naheliegend. Aber wenn ich nicht in den Himmel komme, dann möchte ich wissen, wer da überhaupt nahe kommt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, du, es ist ein bisschen anders. Ärgerlich anders. Jesus hat die Geschichte geprägt, dass da einer im Tempel stand, einer, der bei jeder Stadtratswahl bei uns mit der höchsten Stimmenzahl gewählt worden wäre. Pharisäer. Der hat gesagt, lieber Gott, ich danke dir, wie du mein Leben geführt hast. Bin einfach froh, deine Führung, dass du mich vor großen Torheiten und Sünden bewahrt hast und dass ich ein Leben führen kann, in dem deine Kraft mächtig ist. Und dann hat er rumgeschaut, und dass ich nicht ein Ehebrecher wurde und so, wie der Zöllner da neben mir. Ach, lieber Gott, ich danke dir für deine Bewahrung. Wenn er jetzt singen könnte, hätte er am liebsten gesungen, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Und da stand dieser eine, der sein Vaterland verraten hat, dem bloß noch das Geld wichtig gewesen war, ein Dreckskerl. Dürfen die Zöllner von damals vergleichen mit einem Dealer von heute, der Geld macht eigentlich mit Verbrechen, der andere Leute kaputt macht, bloß dass er an Geld kommt. Dreckskerle. So waren die Zöllner, nicht? Heute gibt es vornehme Zolloberinspektoren in Ulm, Geld, ich möchte nichts gegen solche Leute, gesagt habe ich. Der Grenze nach Österreich. Zöllner waren wie heute so Hasch-Dealer. Schmierige Gesellen. Und der hat gesagt, wagte sein Auge nicht aufzuheben gen Himmel, sondern sprach, Gott sei mir Sünder gnädig, lieber Gott, erbarm dich. Lieber Gott, es ist Pfusch, was ich gemacht habe. Er sei mir Sünder gnädig. Und da sagt der Jesus, sage euch, an dem hat Gott Freude. Der ging hinab gerechtfertigt vor jenem da, vor dem Pharisäer. Das ist doch ärgerlich für uns Schwaben. Wir meinen, dass wir uns vor Gott sehen lassen können, weil wir nicht so tagtieb sind, wie manche da in Preußen oder so. Also wir schaffen doch unsere Sache, was wir geistet sind. Sogar wir Pfarrer, gell? Es gibt manche Schwaben, die arbeiten sogar 25 Stunden am Tag, weil sie eine Stunde vor Sonnenaufgang aufstehen schon. Also von wegen 35 Stunden Wochen, dann nehmen wir lieber einen zweiten Beruf dazu. Und jetzt sagt Jesus, er knüpft an bei den Dreckskerle, die sagen, Herr sei mir Sünder gnädig. Ist aufregend, das ist fragwürdig, ist ärgerlich. Und doch bleibt es dabei, dass in den Augenblicken, wenn bei ihnen alles zusammenbricht, wenn sie merken, mit meiner Kindererziehung war es nicht weit her und ich habe mein Geld für mich behalten, ich war stolz auf mein Sparbuch. Und wie viel Zeit habe ich vertan vor dem Fernseher? Wie viele Menschen haben auf meine Hilfe gewartet? Es sind ja Legionen von Menschen. Und ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Wenn das alles aufbricht, dass sie dann wissen können, unser Herr Jesus will dort anknüpfen, wo einer sagt, sei mir Sünder gnädig. Wo noch am Kreuz, als Jesus gekreuzigt wird, einer, der ein verpfuschtes Leben hatte, Mörder, gesagt hat, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus deutlich macht, ich lege nicht Gedenkminuten ein in meines Vaters Reich, sondern wahrlich, du wirst mit mir im Paradies sein. Jesus knüpft bei Leuten an, ist höchst ärgerlich, die erkennen, sie Spruch, vor dem heiligen Gott kann ich nicht bestehen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Unser christlicher Glaube ist fragwürdig, der ärgert viele Menschen, aber das Ehrlichste, was auf unserer Welt gibt. Das Letzte, was ärgerlich ist, dass der Herr Jesus das Glauben so einfach gemacht hat. Mut zum Glauben. Als der Apostel Paulus in Athen war, wo die lauter gescheite Leute waren, so wie wir alle auch sind, hochgelehrt damals in Athen, da haben die ja in Gebeten, er soll mal darlegen, was er da von seinem Glauben zu erzählen hat. Und da hat der Paulus gesagt, ich habe eure herrlichen Tempel gesehen, aber ich will euch etwas von dem Gott sagen, den ihr noch gar nicht kennt. Denn Gott hat die Zeit übersehen, eurer Unwissenheit. Gott will das euch nicht aufrechnen, alles, wo ihr nicht an ihn gedacht habt, ist wichtig. Gott will nicht all die Rechnungen begleichen, aber jetzt, liebe Freunde, das ist doch auch die Bedeutung von so drei Abenden. Jetzt sagt Gott, kehr um, fang nochmal neu an. Denn, und dann macht Apostel Paulus weiter, er hat einen Tag festgesetzt, an dem die letzte Wertung stattfinden wird, ob unser Leben einen Wert hat. Und da wird nur noch gefragt werden, ob du zu diesem Jesus gehörst, den Gott von den Toten herausgeholt hat. Den hat er ganz groß herausgebracht, sodass wir Menschen, die wir auf unseren Tod zugehen, todsicher, wir alle, begreifen müssen, einer ist wichtig, einer darf nicht im Tod bleiben. Den hat er für uns todverfallene Menschen, Griechen und Römer und Germanen, hingestellt. Guck mal, der ist mir wichtig. Und er hat uns in diesem Jesus, so sagt der Paulus, den Glauben angeboten. Du darfst sagen, Jesus, und er hört's. Und am jüngsten Tag im Gericht wird gar nichts wichtig sein, ob dein Sparbuch und ob deine Kinder hast was lernen lassen, sondern ob dieser Jesus sagt, der gehört zu mir, Vater. Dann hat der Paulus, der diese Predigt gehalten hat, im Römerbrief, Kapitel 10, lesen Sie es zu Hause nach, das Wort gesagt, große Wort. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott diesen Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn du damit rechnest, dass er heute lebt, und wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr Jesus, dann bist du gerettet. Dann glaubst du von Herzen. Bei ihren Gebeten ist gar nicht wichtig, dass sie riesen Wunschzettel sagen, was Jesus alles machen soll. Sondern morgens und abends und den Tag über und bei schwierigen Telefongesprächen dürfen sie sagen, Herr Jesus, und wissen, er lebt, er sieht auf mich, ich möchte zu dir gehören. Und wenn Sie einmal ganz verzweifelt sind, dann fangen Sie dies Gebet an, Herr Jesus, und nehmen all die Worte, die Sie von Jesus kennen, was er gesagt hat, du Weg, du Morgenstern, du Brot des Lebens, du Erlöser, nehmen Sie es. Der ist für mich da, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und seinen Namen anrufst, glaubst du. Jetzt sagen viele, so billig, das kann man leicht sagen. Das kann ja schon ein Kind im Kindergarten sagen, Herr Jesus. Das ist doch pädagogisch nicht zu verantworten. Das muss doch zuerst die Lebenswirklichkeit kennenlernen und langsam hineinfinden in die ganzen Fragen und Zusammenhänge. Nein, wir waren auf dem richtigen Dampfer, als uns unsere Tanten und Großmütter gelehrt haben, Herr Jesus zu sagen. Ich bin klein. Mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das war ein Gebet. Um nichts anderes geht es, Herr Jesus, sei bei mir. Der will bei uns sein, bei den Schwachen. Mut zum Glauben. So einfach, dass sich manche drüber aufregen. Sagen, ich bin bereit. Was muss ich dafür zahlen? Für Gott, damit er Freude an mir hat. Was muss ich leisten?
So du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus von Toten auferstanden ist und ihn anrufst, wirst du gerettet.
Kommt noch manches dazu. Der Jesus hat gesagt, dass wir nicht bloß sagen sollen, Herr, Herr, sondern auch Gottes Willen tun. Aber damit fängt's an. Und ich bitte Sie, heute Abend, Sie dürfen alles vergessen, ist alles nebensächlich, was ich gesagt habe. Aber heute Abend, bevor Sie einschlafen, sagen Sie einmal, wie wenn Sie es noch gar nie gesagt hätten, Herr Jesus, mein Jesus, Amen. Und Sie sind gerettet, angekoppelt an Jesus. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du selbst als der Auferstandene uns zweifelnden und fragenden Menschen wie einst dem Thomas dazu helfen kannst, dass wir es neu sagen. Jesus, mein Herr, mein Gott. Du siehst die unter uns, bei denen das Glauben zur Gewohnheit geworden ist, wie viel sich dazwischen schieben will, wenn wir unsere Bibel lesen, wenn wir beten wollen, dass wir gehindert werden durch tausend andere Gedanken. Lass uns wieder damit anfangen, dass wir von dir, Herr Jesus, Großes erwarten, bei uns schwachen Leuten. Amen.